Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute gehen wir gemeinsam an die Schnittstelle zwischen Aktien- und Immobilienmarkt zusammen mit einem Unternehmer, der schon Fintech gemacht hat, als es diesen Begriff noch gar nicht gab, der mit seinen Plattformen die Immobilienfinanzierung in ganz spezieller Weise digitalisiert und disruptiert hat, der erlebt hat, wie das so ist, wenn die eigene Aktie sich erst vervierzigfacht und dann um 80% crasht und der im Gegensatz zu vielen CEOs auch politisch Klartext spricht, vor allem wenn es um seine Kernkompetenz, um Immobilienpreise, um Wohneigentum und private Vermögensbildung geht. Herzlich willkommen, Ronald Slabke, Gründer, Großaktionär und Vorstandsvorsitzender von Hypoport.
Danke, hallo Christian.
Ronald, jedes erfolgreiche Business löst ein Problem, heißt es so schön. Und erfolgreich seid ihr auf jeden Fall, ja. In den letzten 12 Monaten, nur dass wir mal so eine Zahl haben, 420 Millionen Euro Umsatz, seit über einem Jahrzehnt durchgehend profitabel, 30 Millionen Euro Nettogewinn, Marktkapitalisierung 1,35 Milliarden Euro, Aktie sogar enthalten im MDAX. So. Und welches Problem löst ihr denn?
Ja, also angefangen hat es alles damit, dass wir das Problem gelöst haben, dass es in Deutschland sehr viele Banken gibt, die alle gute Lösungen für die Immobilienfinanzierung anbieten. Aber für den einzelnen Verbraucher muss man halt die beste Lösung finden. Und für Berater war es davor sehr schwer, aus den hunderten Banken in Deutschland die optimale Lösung zusammenzubauen. Und wir haben das mit einer technischen Plattform gelöst, dass Berater und Banken sich auf einer Plattform wiederfinden und wir für den jeweiligen Verbraucher das optimale Produkt finden und das matchen und das alles abwickeln.
Das heißt also, euer Fokus waren am Anfang so diese freien Finanzberater, die Menschen bei der Baufinanzierung, bei der Erfüllung ihrer Eigenheimträume zur Seite gestanden haben und die Finanzierungen für Menschen strukturieren.
Ja, korrekt. Also mit denen ging es los. Und davon gab es, als wir begonnen haben, vor jetzt auch schon 25 Jahren, gar nicht so viele, weil es war halt intellektuell anspruchsvoll und von den Prozessen her sehr aufwendig, mit sehr vielen Banken zusammenzuarbeiten. Durch die Plattform ist dieser Markt erst entstanden, wenn man so will. Also Europace hat es enabled, dass es davon jetzt Zehntausende gibt, die aus diesem breiten Angebot auswählen können und sich rein auf die Kundenberatung konzentrieren können, während die Geschäftsprozesse im Hintergrund vollautomatisch ablaufen.
Das heißt, wir reden über ein Thema, was in den letzten 10 Jahren ja so allgegenwärtig war. Platform Economy. Jetzt hast du gesagt, naja, also vor 25 Jahren haben wir angefangen. Da war das ja vielfach auch noch so, dass man, wenn man jetzt Wohneigentum erwerben wollte, wenn man bauen wollte, naja, dann ist man vielleicht auch einfach noch zur Sparkasse gegangen oder zur Volksbank. Und naja, die hatte dann ja erstmal keine Plattform, sondern die haben das dann irgendwie selbst gemacht. Ich weiß, dass ich war in den 90er Jahren, das waren so meine ersten Schritte im Berufsleben, direkt nach dem Abitur für die Deutsche Vermögensberatung mal tätig. Ich habe mich aber immer nur um die Investmentseite gekümmert und wenn irgendwo das Thema Baufi aufkam, hatten wir zum Glück immer Experten, aber natürlich im Rahmen eines Closed Shops. Deine Herkunft ist ja tatsächlich auch ein solches Finanzberatungsunternehmen. Du bist nach dem Studium erstmal Kundenbetreuer bei einer Bank gewesen, bei der Westdeutschen Immobilienbank, damals zum Sparkassensektor gehörig. Dann bist du zu Dr. Klein Privatkunden gegangen, genau, eine solche Beratungsfirma, dort sehr schnell durchgestartet. Das heißt, du hast genau diese Perspektive der Vermittler und Berater von Anfang an gehabt.
Ja, korrekt. Genau, ich bei der Bankseite gestartet, richtig. Ja, bei Dr. Klein war es damals so, dass wir nur die kommunale und genossenschaftliche Wohnungswirtschaft betreut haben. Und also ich würde mal sagen, nach wenigen Wochen hatte ich das Gefühl, das kann man digitaler machen, auch mit den Jungs in 1996 schon, also vor 30 Jahren jetzt fast. Und das digitale Angebot, was wir geschaffen haben, haben dann verstärkt Privatkunden nachgefragt. Und dann konnte ich den damaligen Gesellschafter überzeugen, dass das doch mal ein Versuch wert ist, mit Privatkunden zusammenzuarbeiten. Und so ist faktisch der organisierte Kreditvermittlermarkt in Deutschland für Privatkunden entstanden.
Das heißt, ihr habt also bereits 1999 in dem Thema Plattform gedacht und in dem Thema Digitalisierung gedacht. So, wenn wir jetzt heute Digitalisierung, Plattform und Neuanfang hören, dann sind wir so bei diesem Thema Startup. Und da ist es eigentlich üblich, dass man sich erstmal, damit man den Piloten dann bauen kann und auch den Markteintritt vorbereiten kann, Venture Capital besorgt. Das ist so beim Startup gängig. Ihr seid damals einen ganz anderen Weg gegangen. Heute würde man sagen, ihr habt gebootstrapped sozusagen. Ihr habt nämlich das ganze Unternehmen, ne, nochmal heute 1,35 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ohne Venture Capital aufgebaut. Wie habt ihr das hingekriegt?
Ja klar, also fairerweise, da gab es ein Geschäftsmodell, das gut funktioniert hat. Die Versorgung der Wohnungswirtschaft mit Kapital als Kreditvermittler per MBO gekauft.
MBO, das musst du uns erklären. Was ist ein MBO?
Management Buyout. Es war zu spüren, dass der Gesellschafter, damals die Hamburg-Mannheimer Versicherungs AG, eine andere Zukunftsvision hatte als ich. Wir hatten gerade das Privatkundengeschäft begonnen. Das hat überzeugt die Verbraucher. Wir waren nach 3 Monaten mit dem Privatkundengeschäft profitabel. Und die Hamburg-Mannheimer war der Überzeugung, dass Privatkundengeschäft in der Immobilienfinanzierung nicht funktioniert ohne entsprechende Vertreterstrukturen, die sie hatte. Also dass das, was wir da machen, sozusagen am Telefon mit im Internet generierten Leads Spielerei ist und das nicht funktionieren kann. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Perspektive auf die Zukunftsaussicht gab es die Möglichkeit, dass wir uns über einen Preis geeinigt haben. Haben wir dann fremdfinanziert. Und haben das Unternehmen zum 31.12.1999 gekauft. Also genau mit der Jahrtausendwende bin ich dann in die Rolle des Unternehmers gegangen, vorher sozusagen nur in der Geschäftsleitung.
Also des Unternehmers, der aber auch dann erstmal Verbindlichkeiten hatte, die er eingegangen ist, um dieses Unternehmen weiterentwickeln zu können. Aber ihr habt ja dann auch wirklich sehr schnell entwickelt und mit dem Aufbau dieser ersten Plattform begonnen. Ja, das ist, wenn ich das richtig sehe, Europace.
Korrekt.
Erklär uns mal kurz, auch heute noch, der Nucleus und einer der ganz starken Plattformthemen bei Hypoport. Was genau macht Europace?
Ja, also Europace digitalisiert den Prozess heute vom Verbraucher über den Berater bis in die Bank hinein für jede Immobilienfinanzierung. Was macht Europace dabei? Dem Verbraucher stellt es eine App zur Verfügung, damit er teilhaben kann an dem Prozess, dass er transparent hat darüber, was passiert gerade, auch mitwirken kann, da wo es hilfreich ist, seine Konditionen aktualisieren, Unterlagen zur Verfügung stellen etc. Beim Berater sind wir der Arbeitsplatz de facto. Also alles, was der Baufinanzierungsberater heute tun muss in der Interaktion mit dem Verbraucher und auch mit dem Kreditgeber, oder mit Gutachtern auch, passiert innerhalb von Europace, sozusagen vollständig digitalisiert für den Berater.
Modellrechnungen, die Checklisten, was es alles für Dokumente beizubringen gilt und natürlich auch dann wahrscheinlich eine erste Einschätzung, ob diese Dokumente ausreichen.
Ja, genau. Logischerweise gibt es noch die traditionelle Form der Dateneingabe, wenn man so will, also der Verbraucher hat ein bisschen was im Internet schon eingegeben, ein paar Daten sind zu ergänzen durch den Berater oder es gibt einen Zugriff auf das Konto des Verbrauchers, da werden die Daten ausgelesen, analysiert und sozusagen der Datenhaushalt hergestellt. Dann kommt der Bereich der Unterlagenbeschaffung, das, was der Verbraucher vorliegen hat über die Immobilie, eigener Einkommensnachweis oder halt Kontozugriff. Dann möglichst eine Dokumentation herstellen, dass das, was da an Datenlage da ist, halt auch belegbar ist. Genau, dann greift der Europace-Algorithmus auf die Credit Scores, die Kreditregeln aller Banken zu. Sozusagen matcht die Daten des Verbrauchers gegen alles das, was die Banken so sich wünschen und was sie bereit sind, unter bestimmten Bedingungen dem Verbraucher an Kredit zu gewähren und zu welchen Konditionen. Und aus der sozusagen unendlichen Vielzahl von Angeboten, also hunderte Banken, die man dann kombinieren kann miteinander, also zigtausende Optionen, ermittelt halt Europace die optimale Konstellation für den Verbraucher, schlägt das dem Berater vor, auch so mit den Pro und Cons, so, also hier billiger, aber dauert länger oder ist ein bisschen unzuverlässiger in den weiteren Prozessen, kann also auch später ein Nein kommen von dieser Bank, also was willst du Verbraucher? Niedrigster Preis, höchste Verlässlichkeit oder höchste Schnelligkeit, was ist dir gerade wichtig? sodass der Berater dann das mit dem Verbraucher, wenn man so will, optimieren kann und die richtige Entscheidung treffen kann. Und dann wickeln wir das, abhängig davon, wie digital die Prozesse der Bank sind, auch alles von in Millisekunden bis in ein paar Monaten halt begleitet ab.
Also da müsste sich ja dann was am Tempo sicherlich getan haben, ne? Also seit ihr damals angefangen habt, innerhalb von 20 Jahren, muss doch mit Schnittstellen und so eine ganze Menge gegangen sein.
Ja, also da hat sich in den letzten 25 Jahren viel verändert. Da ist die Welt sozusagen hat sich weiterentwickelt, aber wir sind halt auch trotzdem in einer, ich würde mal sagen, schon teilweise noch traditionellen Branche. Also wir sind hier gerade bei Scalable, also dass man die verändern kann, die Branche ist klar, aber dass die sich auch in Gänze nicht ganz schnell, ganz leicht verändert. Also wir haben es sicherlich geschafft, so den Prozess der Angebotserstellung und der Auswahl und der Entscheidung des Verbrauchers deutlich zu beschleunigen. Also das hat Wochen gedauert früher. Die Prozesse in den Kreditbetrieben der Banken, wenn man auf den Europace-Referenzprozess geht, One-Click heißt der, dann ist das in Millisekunden erledigt. Aber die meisten Banken legen schon weiterhin Wert auf ihren traditionellen Prozess. Sie unterliegen auch einer massiven Regulierung in Deutschland, wie dieser traditionelle Prozess aussehen muss. Da kann man dann Postlaufzeiten optimieren, da kann man auch Berechnungen dem Kreditentscheider abnehmen, die er sonst mühsam irgendwie machen müsste. Aber am Ende ist das schon auch immer noch ein sozusagen komplexer legaler Prozess, der in Deutschland immer noch 2 Monate dauert. Also zwischen der Verbraucher hat sich entschieden, bis Geld ist beim Verbraucher, ist 2 Monate die Norm und das ist immer noch brutal.
Aber es sind also dann kleinteilige Optimierungen, dass man hier einen Tag rausholt und dort einen Tag rausholt und am Ende ist es ja auch eine Arbeitserleichterung für den Berater, wenn er das alles in einem System unter einer Oberfläche und das dann auch entsprechend aufbereitet hat. Das heißt, er kann sich dann mehr um das kümmern, was seine Kernkompetenz sein sollte, nämlich zu gucken, dass er eine Lösung findet, die für den Kunden, den er ja kennt, im Gegensatz zum System, auch wirklich im persönlichen Kontakt optimal ist. Sind ansonsten noch wirklich Vorteile für den Endkunden davon, dass man über diese Plattform gehen kann als Berater und das nicht mehr althergebracht machen muss?
Ja, also gut, der Verbraucher profitiert im ersten Schritt mal über den Preis. Also weil wir halt in ganz Deutschland von den hunderten Banken, die es nun mal gibt, das optimale, das billigste Produkt für ihn finden, profitiert er unmittelbar über den Preis.
Also ihr facht schon den Wettbewerb an über diese Plattform?
Ja, auf jeden Fall. Also das intensiviert den Wettbewerb für die Banken, hat auch lange Zeit zu Produktinnovationen geführt. Jetzt in den letzten Jahren hat das ein bisschen nachgelassen, da hat die Regulatorik zu sehr die Banken auch beschäftigt. Aber wir haben einen Preiswettbewerb intensiviert, der vorher nur lokal ausgetragen wurde. Und den haben wir auf eine deutschlandweite Bühne gebracht. Und wer heute günstige Preise bietet, kriegt schnell sehr viel Volumen und kann sich also schnell sozusagen eindecken als Bank, kann das kontrolliert machen und also kann sozusagen den richtigen Preispunkt finden. Und davon profitieren die Verbraucher. Am Ende profitieren auch die Verbraucher am stärksten von der Transparenz. Also wir können halt jedem Verbraucher sagen, konkret für seinen Vorgang, bezogen auf seine Daten und die Ist-Situation, wie lang wird es bei welcher Bank dauern, bis er eine Zusage hat. Das ist sozusagen KI, lässt die Datenlage zu. Das hätte ihm vorher niemand sagen können. Die Banken selber wissen das nicht, wie lange sie brauchen werden gerade. Wir können ihnen das schon sagen, aufgrund der...
Also da setzt ihr auch schon KI ein, genau da eine Prognose zu machen.
Ja, natürlich.
Aus diesen vielen Datenpunkten.
Absolut, genau.
Jetzt hast du Regulierung angesprochen in diesem ganzen Prozess. Regulierung merken wir in Deutschland, kommt aber ja häufig gar nicht aus Berlin, sondern kommt aus Brüssel, kommt aus der EU. Deswegen hast du wahrscheinlich, obwohl Deutschland euer Thema ist, auch so den Blick auf das europäische Ausland. Sind wir in Deutschland, was Wohnungsbaufinanzierung angeht, eher günstig oder eher teuer? Ich frage das deshalb, weil wir gucken natürlich auch auf solche Themen wie Konten. Ich gucke mir gerne Bankaktien an und sehe, dass zum Beispiel Großbanken in Italien mit einer ganz anderen Marge arbeiten als Großbanken in Deutschland. Ist da auch so ein Gefälle, was die Immobilienfinanzierung angeht, zu sehen?
Ja, absolut. Also mal grundsätzlich kann man sagen, das deutsche System, wie wir Immobilienfinanzierungen gerade auch refinanzieren, ist hocheffizient. Also das ist eine absolute Stärke Deutschlands und das erzeugt die niedrigsten Baufinanzierungskonditionen, die man, wenn man so will, in der Welt, nicht nur Europa, haben kann.
Also natürlich immer relativ zum aktuellen Zinsniveau, das ist klar, aber wenn man das jetzt vergleicht und auch in einer Währung ist, sind wir in Deutschland echt die günstigsten.
Absolut, im Euroraum.
Woran liegt das? Du hast gesagt Refinanzierung, also die Art und Weise, wie sich Banken das Geld, was sie ausreichen an den Neukäufer von Wohneigentum, hintenrum wiederholen.
Ja, korrekt. Also das ist, ich würde mal sagen, es ist eine Kombination, da profitieren wir mal von Regulierung, aber auch einer, die vor 150 Jahren gemacht wurde in Deutschland. Nämlich, dass man in Deutschland eine feste Zinsvereinbarung mit dem Verbraucher treffen kann für bis zu 10 Jahren. Das ist auch sehr üblich in Deutschland. Man vereinbart einen Zins für 10 Jahre. Und dass es hier keine einseitigen Optionen zugunsten des Verbrauchers oder der Bank gibt, da rauszukommen. Das hilft dadurch, dass wir dann sozusagen in Deutschland schon vor 100 Jahren ein Pfandbriefsystem geschaffen haben, das eine konkurrente langfristige Refinanzierung der Banken auch ermöglicht. Und das heißt, Sparer, jeder, der in ETFs anlegt, kennt Pfandbriefe, aber auch der einfach nur bei seiner Versicherung Geld liegen hat, da wird halt Geld in langfristige Pfandbriefe angelegt.
Dann erklär uns ganz kurz, was sind Pfandbriefe? Insbesondere, weil es ja tatsächlich auch Pfandbrief-ETFs gibt, man also in diese Form von Anleihen selber auch als Privatanleger investieren kann und so quasi auf der anderen Seite des Immobilienfinanzierungsmarkts aktiv ist.
Ja, also Pfandbriefe sind ein reguliertes Instrument des deutschen Kapitalmarkts. Gibt es nur in Deutschland. Covered Bonds in anderen Ländern haben sich nicht durchgesetzt wirklich. Und der deutsche Pfandbrief zeichnet sich dadurch aus, dass er eine klare Zuordnung der einzelnen Immobilienfinanzierung mit einem sozusagen maximalen Risiko, auch bezogen auf die einzelne Immobilienfinanzierung, als Sicherheit für den Gläubiger dieser Anleihe herstellt. Also es gibt ein Portfolio von Immobilien, die finanziert sind, und dagegen gibt es die Schuldner, die den Pfandbrief erworben haben. Und dadurch entsteht, unabhängig auch von der Bonität der Bank, die dazwischen ist, eine hohe Sicherheit für den Käufer des Pfandbriefs, dass er sein Geld zurückbekommen wird. Und lange Zeit haben insofern Pfandbriefe auch immer wieder direkt auf dem Niveau von Bundesanleihen notiert oder halt leicht drunter, ein paar Basispunkte sozusagen schlechter von der Rendite. Und das ist eine unheimlich leistungsstarke Refinanzierung für die deutsche Immobilienfinanzierung dadurch.
Und gleichzeitig auch eine wesentlich bessere, planbare als diese Asset-Backed Securities und was wir da sonst vor der Finanzkrise damals alles gesehen haben, wo eben Pakete geschnürt wurden aus Immobilienkrediten, aber eben nicht in dieser regulierten Form, wie wir das hier beim deutschen Pfandbrief haben. Also sehen wir auch mal, Regulierung kann durchaus positiv sein. Interessant, dass diese Regulierung schon so alt ist und der Pfandbrief ist ja nun wirklich ein sehr, sehr etabliertes Instrument.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht unbedingt als Regulierungsfreund bekannt, aber man muss fairerweise sagen, dass Deutschland vor gut 100 Jahren enorm davon profitiert hat, dass sie sehr früh viele Dinge auch reguliert haben, standardisiert haben, zum Beispiel auch die Refinanzierung von Immobiliendarlehen und dadurch es geschafft haben, dass schnell ein effizienter Markt entstanden ist. Also Regulierung kann für effiziente Märkte sehr hilfreich sein. Man muss sie halt nur in der richtigen Dimension anwenden.
Genau, und heute sind wir eher so, wie Christian Sewing sagt, das Silicon Valley der Regulierung. Mhm. Damals waren wir zumindest deutlich nachhaltiger, wenn wir sehen, dass es 100 Jahre schon überdauert hat, diese Instrumente. Zu den politischen Themen kommen wir noch. Ich will nochmal auf diese Plattform zurückkommen. Du hast jetzt uns so die Ursprungsplattform, das Urei sozusagen von Hypoport erklärt. Europace, die Plattform, die sich an die freien Berater und Vermittler wendet. Aber das ist ja nicht alles. Ihr habt ja insgesamt bei Hypoport inzwischen 19 verschiedene Unternehmen, die da drunter hängen, vielfach Plattformen, Technologieunternehmen, Softwareunternehmen, aber eben auch mehrere Plattformen, denn es gibt nicht nur eine Europace, sondern es gibt auch eine Genopace. Arbeitet ihr speziell mit den Genossenschaftsbanken zusammen, seid dort auch nur mit 45% an dieser Plattform beteiligt, den Rest haben Institute aus dem genossenschaftlichen Sektor. Dann gibt es Finmas, wo ihr gemeinsam mit den Sparkassen der Finanzgruppe 50-50 Partner seid. Und dann gibt es noch Starpool, wo ihr eine Online-Plattform mal mit der Postbank gemacht habt, die jetzt bei der DSL-Bank, also Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, als Partner ist. So, jetzt summiere ich das auf und ich stelle fest, okay, freie Berater, Geno, Sparkassen und private Banken. Heißt das, ihr habt wirklich den gesamten deutschen Finanzierungsmarkt komplett dergestalt, dass jeder dieser Säulen mit euch eine Plattform hat?
Ja, das ist sozusagen ist eine historische Entwicklung, könnte man sagen. Wir sind von Anfang an in einem B2B-Geschäftsmodell, in der festen Überzeugung von mir, sehr partnerschaftlich gestartet. Insofern, das haben die Banken kennengelernt im freien Vermittlermarkt, haben dann irgendwann von ihrer Seite aus gesagt, hey, eigentlich ist eure Technik so gut und es ist unfair, dass die freien Finanzvertriebe so eine tolle Automatisierung haben, so einen tollen Arbeitsplatz haben und die Berater dort viel besser arbeiten können als unsere eigenen Mitarbeiter in den Filialen. Können wir die nicht auch für unsere Filialen haben, aber irgendwie brauchen wir da auch ein bisschen Mitsprache, wenn man so will, was da passiert. Haben dann sozusagen für jeden Sektor dann schrittweise entsprechende Joint Ventures gegründet mit den Banken und entwickeln die jetzt in den letzten 10, 15 Jahren schon und skalieren die weiter.
Aber wieso? Wieso kriegt eine genossenschaftliche Finanzgruppe das nicht selber hin, sowas intern zu machen? Wieso sind die auf euch zugekommen und haben gesagt, wir wollen das mit euch machen? Und zwar auch nicht nur als Serviceauftrag. Ihr hättet das ja auch quasi wie so ein Systemhaus bereitstellen können, dann Maintenance, sondern gesagt, nee, wir wollen mit euch das gemeinsam als Joint Venture machen. Wo ist da so der Wettbewerbsvorteil? Wo ist der Burggraben, dass ihr das A bekommen habt und B, dass sie das auch ja jetzt seit 2008 mit euch schon machen? Ja. Und nicht sagen, naja, war jetzt eine schöne Erfahrung, aber wir haben jetzt so viel gelernt, wir machen das jetzt selber.
Ja, also das ist sicherlich, es geht los bei der sozusagen der Kultur, der partnerschaftlichen Kultur. Das nächste ist, also wir sind, wenn man so will, aber auch nicht käuflich. Also man kann nicht Europace einfach als Software bekommen, als Bank. Es geht nur im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit.
Und das war euch auch schon vorher klar, als ihr das Unternehmen so aufgesetzt habt, dass ihr wirklich nicht eure Software jetzt lizenzieren wollt, so als Lösung wie als Systemhaus, sondern dass ihr immer mit rein wollt,
ja,
unternehmerisch.
Ja, das ist absolut korrekt. Das ist sozusagen in den Grundgenen von Europace enthalten. Wir bekommen nur eine Vergütung, wenn es zu einer erfolgreichen Finanzierung kommt. Also wenn nur gerechnet wird, wenn nur Dokumente ausgetauscht werden, passiert überhaupt nichts. Ist also die Nutzung von Europace für alle Seiten kostenfrei. Nur wenn es zu einem erfolgreichen Abschluss kommt, dann verteuern wir die Verbraucherkondition um 0,01%. Und das bekommen wir ausbezahlt.
Und ihr habt euch ja irgendwie auch ein recht gutes Timing ausgesucht damals, ja, dass ihr diese Joint Ventures so 2008, 2009 gemacht habt, wo sowieso sehr viel Umbruch war in der Finanzwelt, was ja auch dazu beigetragen hat, dass ihr eigentlich von dieser Finanzkrise 2008, 2009 gar nicht so viel gemerkt habt als Unternehmen. Ja, also wenn man mal in die Zahlen von damals reinschaut, also Umsätze marginal nur mal rückläufig, dann 2009, aber dann sofort wieder die Wachstumskurve aufgenommen, während ja die Banken ziemlich gelitten haben, auch vielfach dann gesehen haben, sie haben diesen Digitalisierungsdruck, weil ja generell nicht nur im Investmentbanking, sondern allgemein Bankgeschäftsmodelle neu aufgesetzt wurden. Und dann ging das ja für euch eigentlich ja wie an der Schnur gezogen nach oben. Ihr seid ja 2007 schon an die Börse gegangen, wart ja 2007 auch schon eine Nummer, ja, mit einer Market Cap immerhin von 300 Millionen Euro damals. Dann dümpelt es erst so vom Kurs her so ein bisschen seitwärts, aber dann, ne, 2015 hat man die Aktie noch für 15 Euro bekommen und dann, ja, ne, wie an der Schnur gezogen, 2021 auf 600 Euro rauf. Ja. Faktor 40 in etwas mehr als 5 Jahren, auf dem Hoch knapp 4 Milliarden Euro wert, das Unternehmen. Wie schafft man das als Unternehmer, als Gründer, dass man in so einer Wahnsinns-Boom-Phase nicht so die Bodenhaftung verliert? Wie erlebt man so eine Zeit?
Oh, wir haben viel gearbeitet. Ich meine, da kann man sich schon gut ablenken. Wir haben ja die ganze Zeit über Europace gesprochen. Wir sind dann so in der Zeit 2015, wo dann auch der Kapitalmarkt uns so langsam entdeckt hat, sehr stark in die Breite gegangen, viele weitere Plattformen in verwandten Produkten, ähnlichen Industrien gestartet. Und insofern konnten wir uns dann schon gut beschäftigen und haben das sozusagen mit Freude zur Kenntnis genommen, dass es auch honoriert wird extern. Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, was einen persönlich motiviert, was einem Spaß macht und wenn man so will, mir macht Wettbewerb, mir macht die intellektuelle Auseinandersetzung, der intellektuelle Wettstreit macht mir Spaß, das Ganze in der Wirtschaft auszutragen, das ist etwas, wo ich viel Freude dran habe. Und dann ist das, als wenn man so will, ist der Aktienkurs eine Nebenerscheinung, die irgendwann man mal honoriert, was man gerade leistet, dann vergisst dieses auch mal wieder. Und dann kommt es irgendwann auch mal wieder.
Und da kommt dann nicht so, du bist ja nach wie vor größter Aktionär mit über 30% Anteil, also richtig Skin in the Game. Aber weil du dich dann so auf das Produkt konzentriert hast, war da nicht irgendwie dann doch immer so der Drang, hey komm, jetzt müsste ich mal was verkaufen und irgendwie ein anderes unternehmerisches Abenteuer machen, ne? So wie Elon Musk, bei dem lief es ja bei Tesla großartig, aber er hat ja andere Unternehmen dann noch aufgesetzt und irgendwann hat er sich gedacht, ach, jetzt müsste er eigentlich auch noch Twitter kaufen, hat dann Aktien von Tesla verkauft und teilweise auch verpfändet und so. War das bei dir nie so ein Thema?
Ja, also die Frage, ein Leben lang Hypoport machen oder auch mal was anderes, stellt sich natürlich immer wieder. Und auch Freunde haben mich das auch in der Zeit gefragt. Und meine Antwort war einfach, ich kann innerhalb von Hypoport noch alles ausprobieren, alles machen, was ich will. Warum auf der grünen Wiese nochmal neu anfangen und die ganze Infrastruktur, die du dafür auch brauchst, neu aufbauen müssen. Also es geht doch alles innerhalb von Hypoport. Ist, wenn man so will, man ist schneller da, wo man sein will in der Produktentwicklung. Und dazu braucht man keine neue grüne Wiese. Also insofern recht früh die Entscheidung getroffen, dass ich das vorhabe, sehr lange zu tun und alles in einem Unternehmen.
Also keine grüne Wiese, sondern das Ökosystem sozusagen nutzen, wenn wir in diesem natürlichen Vergleich bleiben. Aber also 600 Euro, das war ja 4 Milliarden, das war ja dann schon auch, das war ja schon eine Hausnummer, weil ja auch die Awareness des Unternehmens dadurch gestiegen ist. Indexaufnahme war ja dann auch sicherlich so ein Glanzlicht, so ein Meilenstein. Aber ja. Dann hast du ja auch erlebt, das geht in die andere Richtung. Ja, mit zwei Themen. Auf der einen Seite die Börse, aber die hat ja nur das reflektiert, was sich auch in der Realwirtschaft getan hat. Aber reden wir vielleicht erst nochmal über die Börse. Also Anfang Oktober 2021 war die Aktie noch bei 600 Euro. Ein Jahr später kurzzeitig sogar unter 100 Euro. Das heißt, so ein Minus von 80%, ja, auch an der Schnur gezogen quasi, nur noch schneller, als es vorher raufging. Was macht das mit einem? Hast du dich auch da dann mit Arbeit abgelenkt, weil es einfach genug zu tun war? Oder hast du dann doch schon gedacht, nicht mal irgendwie doch ein bisschen weiter da oben kräftig abgeladen habe bei 600?
Ja, also auch leicht zu beantworten. Es ist auch gar nicht so lange her, wenn man so will. 2,5 Jahre gerade mal. Also in der Zeit habe ich natürlich auch den Dialog mit Investoren gehabt, die erstaunlich sachlich waren. Die haben verstanden, was passiert ist, dass es da halt so eine Zinswende gab in Deutschland und dass es ein Mismatch zwischen Käufern und Verkäufern gibt, wie der Preis aussieht bei diesen neuen Zinssätzen, dass das alles seine Zeit braucht. Insofern sehr verständnisvoll, sehr in die Zukunft gerichtet, die Dialoge mit den Investoren. Da war niemand emotional gerührt von der Kursveränderung. Ich persönlich ehrlicherweise auch nicht, weil es ist halt sind Zahlen am Ende, ja. Was mich mehr beschäftigt hat, war die Reorganisation des Unternehmens, die Anpassung des Unternehmens an die neue Wirklichkeit.
Da sind wir bei den realwirtschaftlichen Themen. Ja, das eine ist, weil die Börse hat ja letztendlich mit einem Hebel, wie vorher nach oben, jetzt nach unten mit dem Sentiment, das reflektiert, was passiert ist am Markt. Ja, das, was vorher ja viele gar nicht mehr kannten, kam wieder. Zinsen gab es plötzlich und die gab es halt nicht nur aufs Konto für diejenigen, die Geld hatten, sondern für diejenigen, die sich Geld borgen wurden, wurde es rasant schnell deutlich teurer. Kalkulationen gingen komplett in die Binsen, weil es einfach dann ja 200, 300 Basispunkte plötzlich mehr waren, als man vorher hatte. Und wie hast du diese Phase erlebt? Also es ist ja, wir müssen ja nur die Charts angucken. Das ist egal, ob man jetzt auf Anleihecharts geht oder ob man auf die Hypothekencharts geht. Das ist ja eine so schnelle Wende gewesen. Hättest du das vorher für möglich gehalten, dass Zinsen sich so schnell drehen können und auch, dass sie solche Auswirkungen auf den Immobilienmarkt hätten?
Ja, also es war einmalig für Deutschland bis dahin. Also und ich war zu der Zeit auch schon seit 25 Jahren in der Branche und da habe schon ein bisschen was erlebt, auch an Zinsveränderung. Die große Krise 2008, 2009 und es war dann doch extrem überraschend, wie schnell und in welcher Intensität sich der Langfristzins verändert hat. Also 4% drauf, oder sagen wir mal gut 3% drauf innerhalb von einem halben Jahr. Das ist eine massive makroökonomische Veränderung und Schock, der mal grundsätzlich auch durch viele Industrien geht, wenn man so will. Was dann überraschend war, und da konnten wir zur damaligen Zeit nur sagen, wir wissen nicht, wie die Verbraucher reagieren, ist, wie lange braucht der, braucht der Primärmarkt, nämlich sozusagen der Wohneigentumsmarkt, dort die Preise, um sich an diese veränderte Zinsumgebung wieder anzupassen. Denn wir haben vorher gesehen, dass in Deutschland über 12 Jahre die Immobilienpreise stetig gestiegen sind bei gleichbleibendem oder leicht fallendem Zinsniveau. Und der logische Schritt ist, wenn die Zinsen stark steigen, dass die Immobilienpreise stark fallen.
Würde man eigentlich denken.
Genau.
Ist aber ja nicht in der Form passiert, oder?
Genau. Und das haben die deutschen Verbraucher halt auch aufgrund der fehlenden historischen Erfahrung nicht gemacht. Die haben gesagt, da warte ich lieber. Also mein Nachbar hat für 500.000 Euro verkauft. Warum soll ich jetzt mein Haus billiger verkaufen?
Also wer nicht verkaufen musste, weil er wirklich richtig Druck hatte, der hat gesagt, ich warte einfach, ich sitze das aus und dann ist der Markt eingefroren.
Korrekt. Und das ist, und in Deutschland hat halt auch selten jemand viel Druck gehabt in der Zeit, weil sie alle einen massiven Aufwärtstrend in den Bewertungen miterlebt haben. Also die Banken haben keinen Druck gemacht, die sonst in anderen Märkten schnell mal diejenigen sind, die da Druck ausüben. Dank unseres Festzinsmarktes hat auch niemand auf der Zinsseite Druck. Also die Zinsen sind ja für die den Bestand hatten, nicht gestiegen. Die blieben ja gleich. Und insofern muss es wirklich sehr persönliche Gründe geben, dass jemand sagt, ich muss jetzt verkaufen, ich kann nicht warten mit dem Verkauf. Und nur die paar haben dann auch wirklich getradet, die haben dann dafür gesorgt auch, dass die Preise so langsam nach unten getrickelt sind, aber auch wirklich langsam nur. Und wir haben am Ende den Tiefpunkt im Mai des Folgejahres erst gesehen. Also es hat, kann man sagen, so ein Jahr gedauert.
Also Mai 23 war dann
im Mai das, 23
das waren Tiefpunkt, wir dann auf dem Tiefpunkt. Auch von der Stimmung her so. Das war dann die Zeit, wo die Baufi-Berater eigentlich gar nichts zu tun hatten.
Korrekt, da war der Markt halt um gut 50% zurückgegangen, richtig.
Dazu kam ja auch die Inflation, die ja auch dafür gesorgt hat, dass Leute gesagt haben, eigentlich ist doch alles teurer geworden, warum soll ich jetzt mein Haus günstiger verkaufen? Ja?
Absolut, genau. Das ist also, und auch die Erwartung von weiterer Inflation hat ja auch eher auf der Käuferseite dazu geführt, die Hoffnung zu haben, dass es schneller wieder mehr wird. Und insofern, wir haben dann genau Mai den Tiefpunkt gesehen, danach ging es lange Zeit seitwärts. Also kann man sagen, so ein halbes Jahr bis Ende 23 ging es seitwärts. Und erst ab Januar 24 fingen die Immobilienpreise dann ganz langsam an, wieder nach oben zu gehen. Und das insofern diese Dauer der Anpassung, wenn man so will, dass das am Ende anderthalb Jahre gedauert hat, um den gesicherten Boden zu haben und umzukehren, das ist das, was, wenn man so will, diese Zeit mussten wir uns halt erkaufen, wenn man so will, durch eine geschickte Anpassung unserer Organisation.
Und das ist ja spannend. Was habt ihr da gemacht? Also der Markt, in dem ihr euch bewegt habt, ist eingefroren. Und ja, ihr hängt ja, das hast du ja erklärt, wirklich daran, dass es Transaktionen gibt. Weil ne, ihr kriegt halt nicht im Monat x Euro für eine Softwarelizenz, sondern ihr braucht den Erfolg eurer Kunden, nämlich den Abschluss. Und was kann man da als Unternehmer machen? Weil ihr könnt ja den Markt nicht beeinflussen. Das heißt, eine Möglichkeit wäre beten, dass es bald besser wird, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht das, was man als Unternehmer tun sollte, sondern was sind Stellschrauben, wo man da drehen kann und was hast du aus dieser Phase vielleicht so auch als Learning mitgebracht, so für neue Geschäftsfelder oder für die Zukunft auch?
Ja, also sicherlich, also wir kamen natürlich aus einer, würde ich mal sagen, in gewisser Weise komfortablen Situation. Wir haben einen langen Boom erlebt, sind stark gewachsen, sind stark diversifiziert, hatten also nicht nur einen Exposure in der privaten Immobilienfinanzierung, sondern hatten auch andere Geschäftsmodelle. Also auf den Gesamtkonzern bezogen hat das uns sicherlich irgendwo so zu 25% an Markt gekostet, aber halt auch nicht die ganzen 50 durchgeschlagen, wenn man so will, Punkt 1. Also die vorherige Diversifizierung hat geholfen. Das Zweite war, wir sind sehr ambitioniert gewachsen davor. Also haben viele neue Dinge ausprobiert, gleichzeitig. In so einem Moment, wo das, vielleicht, das muss ich noch ausführen. Also wir haben vorher immer versucht, unseren Cashflow zu neutralisieren. Also das, was wir in den einen Plattformen verdient haben, haben wir in neue gesteckt. Also die Investitionen in neue Themen und die Gewinne der alten haben sich
neutralisiert. Man kann auch sagen, die Expansion aus Eigenmitteln.
Die Expansion über 25 Jahre komplett aus Eigenmitteln bezahlt. Genau, korrekt. Und das immer, das, wenn man so will, das, der Erfolg in allen Bestehenden hat die Geschwindigkeit der neuen bestimmt. Das mussten wir in dem Moment natürlich massiv anpassen und hatten glücklicherweise relativ viele Dinge, die noch sehr jung waren, sehr frisch waren, wo wir dann sagen konnten, okay, das also können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Das sind Projekte, Produkte, Initiativen, die wir jetzt einstellen, auf die wir verzichten, ohne dass wir aber, wenn man so will, unsere Geschäftsmodelle, die erfolgreich sind, damit tangiert haben. Wir haben auch ein paar Geschäftsmodelle aus der Zeit sozusagen gerettet, wo wir damals gesagt haben, das könnte klappen. Also es tut zwar gerade weh, diese Plattform noch weiter zu finanzieren. Aber wäre schade, darauf zu verzichten. Also sozusagen die erfolgsversprechenden Initiativen haben wir uns bewahrt. Gut, und sonst haben natürlich auch mit unseren Partnern gesprochen, gesagt, hey, bisher war das ein nicht so volatiler Markt, so 5% Schwankung im Quartal war normal, jetzt haben wir 50% Schwankung. Da brauchen wir auch einen Beitrag von eurer Seite, also wir müssen das Preismodell ein bisschen verändern. Wir sind gern bereit, weiter voll im Risiko zu bleiben, aber ein bisschen andere Risikoverteilung oder einen höheren Preis für die Volatilität, die wir absichern, brauchen wir dann halt. Also haben auch unsere Preise angepasst, partnerschaftlich, also ohne großen Stress. Und haben insofern unsere Einnahmenseite verbessert und halt durch das Aufgeben von Projekten und am Ende auch der Abschied von wichtigen Mitarbeitern dabei dann auch, haben wir uns wieder in Balance gebracht und sind halt durch das Jahr 23 trotz dieser sozusagen massiven Marktverwerfungen cashflow-neutral gegangen.
Genau, und am Ende also auch bilanziell stand ja auch wieder ein Gewinn unten drunter. Also lernen wir eigentlich in so einer Krise, was ja auch vielleicht ein allgemeines Thema ist, wo man bei anderen Unternehmen drauf schauen kann, aber wo man vielleicht auch auf sich selbst drauf schauen kann. Also Fokus scheint ein ganz wesentliches Thema zu sein. Dann nachzujustieren, was man immer schon mal vielleicht nachjustieren wollte, darin auch eine Chance zu sehen, ist ja ein bisschen fast wie eine Rückversicherung. Ja, wenn es in der Rückversicherung einen Schaden gibt, hat man das Argument, dass man jetzt doch mal vielleicht die Prämien wieder anpassen könnte im nächsten Jahr.
Absolut.
Und also das heißt, da auch wirklich Geschäftsmodelle profitabel sind. Und dann hast du Mitarbeiter angesprochen. Hat sich irgendwas so geändert in der Art und Weise, wie ihr Mitarbeiter geführt habt oder Mitarbeiter angesprochen habt? Habt ihr Learnings für das Hiring von Mitarbeitern daraus gezogen?
Ja, also ich würde mal sagen, auf jeden Fall hat sich die Beziehung Unternehmen-Mitarbeiter verändert in der Zeit. Also das war ein Stresspunkt auch. Als stark wachstumsorientiertes Unternehmen haben wir viele junge Leute angezogen, die diesen Moment, dass wir uns von Menschen trennen mussten, wieder nie erlebt haben vorher. Ich würde mal sagen, das war in gewisser Weise auch tragisch, aber natürlich auch hilfreich, um wieder daran erinnert zu werden. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen es schaffen, erfolgreich zu operieren, wenn sich die Märkte massiv verändern, dadurch, dass sich die Rahmenbedingungen verändern, dann müssen wir uns anpassen daran. Also wir sind ein Organismus, ohne Anpassung geht das nicht. Und diese Erinnerung war auch hilfreich, also dass man halt lernen muss, das Geld zu verdienen, was man ausgibt, in jeder Situation und dass da Flexibilität entscheidend ist. Also insofern hat sich die Kultur schon auch etwas verändert von, wir erobern die Welt, wir können alles, warte mal kurz, es gibt auch Momente, wo das nicht so einfach ist und wo man andere Stärken braucht.
Also du hast ja gerade schon erwähnt, dass der Markt jetzt ja zumindest nicht weiter fällt und ein bisschen nach oben gedreht hat. Wir gucken auch gleich nochmal auf Zahlen. Wenn wir jetzt aufs Unternehmen schauen, sehen wir, dass ihr so früher so operative Margen im zweistelligen Bereich hattet und die sind jetzt halt runtergegangen. So operative Marge, so 5%, dann habt ihr mal 3% gehabt, 6% zuletzt wieder. Ist das realistisch, dass das alte Margenniveau wieder erreicht wird oder braucht es dafür wirklich so diesen sogenannten Boom?
Ja, also das ist ein Learning aus der Zeit. Also wie gesagt, wir haben die Balance zwischen unseren innovativen Investments und unseren profitabel sich skalierenden Plattformen immer gehalten und haben durch die neue Vola gelernt, da braucht es mehr Gap dazwischen. Also insofern, unser Ziel ist es nicht, zu den alten EBIT-Margen zurückzukehren, die ja einem anderen Dogma unterlagen, nämlich Wachstum so schnell es geht, sondern zu sagen, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es immer wieder mal passieren kann, dass es makroökonomische Verwerfungen gibt. Also wir brauchen eine höhere Profitabilität, ehe wir wieder stärker in neue Themen investieren können. Also wir machen jetzt die fertig, die wir angefangen haben, die wir auch gerettet haben durch die Krise. Das bringen wir mal alles in die Profitabilität, dann haben wir irgendwann ein, auch für diese Vola, die neue Vola, auskömmliches Profitabilitätsniveau und dann gehen wir weiter in andere Themen.
Was sind so Kennzahlen, wie man heute so schön sagt, KPIs, Key Performance Indicators, auf die du guckst und auf die auch deine Aktionäre schauen sollten, deiner Meinung nach, um die Story und das Wachstum, die Wertschöpfung von Hypoport nachzuvollziehen?
Ja, also mal grundsätzlich bin ich sehr wachstumsorientiert. Also das ist das, was mich reizt. Also wie gesagt, habe ich auch schon gesagt, so die persönliche intellektuelle Auseinandersetzung, der Wettstreit und da ist der Umsatz, der Rohertrag ist da ein ganz gutes Zeichen dafür, wie man sich schlägt im Wettbewerb. Jedenfalls, wenn man das profitabel macht. Also Umsatz kaufen nur durch Verluste macht keinen Sinn.
So, also Topline, da sollte man drauf gucken. Da ist das Ziel.
Mein Herz schlägt dann bei der Topline. Bisher, wie gesagt, aber also fairerweise, die Geschäftsmodelle müssen so gestaltet sein, dass sie optimal skalieren können. Also das bei uns sieht man das, wenn man sich bestimmte Segmente anschaut, wie hoch profitabel die sind und dass das Geld dann halt in andere Themen fließt, um was Neues zu schaffen. Wenn man das nicht sehen kann, fände ich das unglücklich. Also ist schon die Kombination aus starkem Wachstum und starker EBIT-Marge, EBITDA-Marge.
Free Cashflow-Thema, worauf man schauen sollte oder eigentlich eher nicht, weil ihr eben sehr viel investiert.
Ja, genau. Das ist die Herausforderung, dass du jedenfalls auf einer aggregierten Ebene im Free Cashflow die Investitionen ja alle schon drin hast. Also das, ich würde sagen, lieber differenziert betrachten, dann kann man auch auf Free Cashflow gehen. Also wenn man die einzelnen Geschäftsmodelle sehen kann, bei uns die Segmente sind einigermaßen dafür geeignet von außen auch, dann kann auch der Free Cashflow was sagen, aber also wir investieren auch in die Plattform jetzt massiv Geld. Also
ist ein bisschen wie bei Amazon, investiert. Ne? Erinnert mich an Amazon. Also ich persönlich mag ja Dividende, ja, ich mag Aktienrückkäufe, ich finde es immer schön, wenn was zurückkommt. Das ist bei euch ja nicht der Fall. Also ihr zahlt keine Dividende. Aktienrückkäufe gab es, glaube ich, irgendwann mal 2015, 2016. Habt ihr ein bisschen was gemacht. 2020 habt ihr das ziemlich schlau gemacht, dass ihr zurückgekaufte Aktien dann in den Markt wieder platziert habt aus dem Treasury Stock. Damit also das hohe Kursniveau ja für die Firma auch nutzbar gemacht habt, indem ihr die Aktien teurer wieder verkauft habt, euch frische Mittel besorgt habt, was ja sicher dann auch im Rahmen dieser ganzen Strukturierung hilfreich war, weil es einfach entspannt hat. Genau, aber also ähnlich, das ist ja ähnlich wie bei Amazon, ne? Die haben einmal, glaube ich, 2020 für 5 Milliarden Aktien zurückgekauft, ansonsten gab es nie Dividende, Buybacks gibt es auch nicht. Was ist so der Silberstreif im Horizont, weil vielleicht ja auch für dich als größten Aktionär irgendwie mal so ein Thema, kommt da mal irgendwann so eine Dividende, wann ist so der Moment, dass mal was zurückgeht an Aktionäre oder sagst du, nee, wir wollen einfach den Wert des Unternehmens insgesamt steigern.
Genau, also aus Sicht des Aktionärs würde ich sagen, und da bin ich ja auch einfach nur ein Aktionär, mir sind Unternehmen suspekt, die Dividenden zahlen, weil das bedeutet, dass das dem Unternehmen, der Organisation offensichtlich an Kreativität und Willen fehlt, neue Dinge auszuprobieren und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Also das heißt, zuerst gilt für uns sozusagen in die eigene Organisation, in die eigenen Geschäftsmodelle investieren wir, denn da wissen wir, was wir tun und das ist gut angelegtes Geld, wenn man so will. Dann können wir auch, wenn da viel Geld vorhanden ist, und das war so ab 2015 der Fall, können wir auch anorganisch wachsen, gute Unternehmen, die gut zu uns passen, wo es Synergien gibt mit unseren bestehenden Geschäftsmodellen, dazu kaufen. Dann schaffen wir auch Wert für die Aktionäre durch die Synergien, die wir da heben. Ja, und dann gibt es manchmal die Möglichkeit noch, und das wäre so die dritte Ebene, dass der Kapitalmarkt uns missversteht und die Bewertung der Aktie nicht dem inneren Wert aus unserer Perspektive entspricht. Dann können wir auch mal Aktien zurückkaufen. Das hilft auch allen Aktionären. Genau, und danach käme erst die Idee, eine Dividende auszuschütten.
Okay, also also ich glaube, es ist momentan jetzt nicht so, dass der Markt sagt, oh Gott, wir sehen da überhaupt kein Potenzial, sondern du hast jetzt vielfach Wachstum angesprochen. Und wenn man jetzt mal guckt, also 1,35 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, Nettogewinn irgendwie so im Bereich von 30, mal hochgerechnet aus den ersten 9 Monaten, dann sind wir also irgendwie bei so einem Faktor 40, 45. Ja? Das schreibt man drauf an der Börse, wenn man davon ausgeht, da kommt Wachstum. Ja, sonst ist das nicht zu rechtfertigen. Aber dann reden wir doch mal genau darüber. Wo soll es denn herkommen, das Wachstum? Weil, also ich meine, Marktanteilsgewinne ist ja jetzt immer so ein grundsätzliches Thema. Aber ich habe jetzt gesehen, bei Maklerpools habt ihr 60% Marktanteil schon. Bei privaten Banken mit Europace irgendwie 40%, bei den Genos 25%, bei den Sparkassen 20%. Ist schon eine ganz ordentliche Durchdringung, weil 100 werdet ihr nicht schaffen. Aber siehst du da Perspektive für Marktanteilsgewinne?
Also 100 werden wir nicht schaffen, glaube ich auch. Irgendjemand macht weiter mit Papier oder irgendeiner rudimentären Softwarelösung, aber viel weit weg von den 100 werden wir nicht bleiben am Ende, weil es ökonomisch keine Ratio gibt, auf irgendeiner Insel zu bleiben in diesem Baufinanzierungsmarkt für eine Bank. Also insofern, das Ziel ist da schon mal, dicht an die 100% ranzukommen mit dem Marktanteil. Und wir holen jedes Jahr so 10%, also 2, 3 Prozentpunkte, muss man sagen. So 10% holen wir immer raus aus dem Markt, also outperformen wir den Markt nochmal. Und das machen wir jetzt halt auch schon seit 20 Jahren. Und Das ist so eine Eigendynamik, die da organisch weiterläuft. Also das ist ein wichtiger Wachstumstreiber, wo wir gar nicht viel tun müssen dafür, dass der in Erfüllung geht.
Dann hast du gerade erwähnt, ihr habt eben nicht nur Immobilien, sondern ihr habt auch einiges im Bereich externes Wachstum gemacht. Ihr seid in andere Sektoren vorgedrungen. Ein Thema ist Unternehmensfinanzierung, Hypoport Financing ist eine Sparte. Eine andere Sparte, die ja gerade auch für Verbraucher ziemlich flashy ist, ist Versicherung. Ja? Da kriegt man ja auch allein als Kunde häufig mit, dass so IT-Systeme von Versicherern und Versicherungsberatern auch durch diese Fusionen, die es in der Branche gab, immer irgendwie so ein bisschen geklittert wurden. Also da sind häufig so Medienbrüche drin. Ja, erlebe absolut. Das immer. Ich habe tatsächlich so fondsgebundene Lebensversicherungen, die waren in den 90er Jahren ja steuerlich mal eine ganz sinnvolle Sache, nur mit 10% Todesfallschutz und intern mit den Umschichtungen auch recht günstig. Gibt es inzwischen sogar ETFs. Die erste wird jetzt irgendwann dieses Jahr fällig, da merke ich, wie alt ich schon bin. Und da gibt es einmal im Jahr so eine Wertermittlung. Und ich habe mehrfach bei der Versicherungsgesellschaft angefragt, ob man diese Wertermittlung nicht einfach in das Online-System stellen kann, statt mir die immer per Post zu schicken, weil ich hasse es, Post zu bekommen. Aber nein, das geht nicht im IT-System. Also eigentlich ist dieser Versicherungsmarkt doch für einen Digitalisierer, der sich in einem strukturkonservativen Markt wie der Immobilienbranche bewährt hat, ein Home Run. Und jetzt sehe ich, also ihr habt 9 Unternehmen insgesamt im Insurtech-Bereich inzwischen. Aber der Anteil am Rohertrag, der ist jetzt nur so bei 10-15% auf Unternehmensebene. Ist es schwieriger, als ihr euch das vorgestellt habt?
Genau, also erstmal den Teil des Podcasts, den du jetzt gerade gesprochen hast, den schneide ich mal raus, weil der super erklärt, auch Investoren, warum sind wir 2016 angetreten, auch den Versicherungsmarkt zu erschließen. Also wir haben es gespürt, im Immobilienmarkt, in dem Bankmarkt haben wir es geschafft und kommen gut voran. Der Versicherungsmarkt sah objektiv ähnlich aus. Wir haben jetzt 10 Jahre hinter uns und sind vorangekommen. Also da sind die Unternehmen sind ein bisschen gewachsen. Wir mussten viel bereinigen, sozusagen viele Akquisitionen getätigt und mussten die konsolidieren, hat uns mehr Kraft und mehr Zeit gekostet als gedacht. Sind zwischenzeitlich endlich profitabel da auch und trotzdem rennt uns die Branche nicht die Tür ein. Also wir haben nicht die Wachstumsraten, die wir in der Baufinanzierung de facto seit 2015. Also in der Bankenwelt hat es damals 3-4 Jahre gedauert, den Durchbruch zu erreichen und so eine Eigendynamik zu entfalten, dass alle dabei sein mussten, weil die anderen schon da waren. Bis 2021 hätten wir gesagt, das schaffen wir allein. Haben auch viel investiert jedes Jahr. Und haben damit auch eine gewisse Geschwindigkeit gehabt, aber es hat halt viel Geld gekostet und das wollen wir uns zurzeit nicht leisten. Insofern sagen wir jetzt, unser Versicherungsgeschäft ist die Lösung für viele Probleme der Branche. Also unsere Plattformen lösen diese Probleme und wir sind aber offen für strategische Kooperationen, viel stärker als wir das noch vor 2-3 Jahren waren und suchen da nach Partnern, so wie in der Bankwelt halt auch. Wir haben mit jedem Joint Venture und suchen also, nach diesem
Lösungsweg auch. Also auch da kollaborativ.
Kollaborativ,
und,
ja.
Dadurch dann die Disruption etwas langsamer, aber umso mächtiger.
Aber es führt keinen Weg dran.
Nein, man sieht ja auch, es gibt ja viele Startups im Versicherungsbereich, die auch teilweise hoch bewertet waren. Und da ist ja auch einiges wieder pulverisiert worden an Bewertungen. Und da hat man ja gesehen, dass sie es nicht mal eben zur Profitabilität geschafft haben. Das ist ja dann hier zumindest euer Vorteil. Lass uns zum Ende nochmal auf das Thema Immobilienmarkt kommen, so Ausblick. Ja, du hast ja eben schon mal gesagt, also der Tiefpunkt war so März 23, aber es ist ja nicht da so, dass wir jetzt danach wieder einen Boom gesehen haben. Das war ja dann erstmal mühsam. Wenn wir jetzt so die neuen Immobilienkreditzahlen uns anschauen von der Bundesbank, dann stellen wir fest, insgesamt im Jahr 2024 endlich mal wieder Wachstum, ja, 23%, wobei sich das Wachstum so von Quartal zu Quartal akzeleriert hat. Also anfangs Q1 waren es 11% zum Q1 davor, im Q4 waren es über 30% zum Q4 davor. Das lässt ja ein bisschen hoffen, dass dieser Status des eingefrorenen Marktes jetzt hinter uns liegt.
Ja, der liegt gesichert hinter uns.
Also auch weit, aber wir sind ja noch weit unter den alten Hochs, was jetzt den Markt angeht. Was heißt das jetzt insgesamt für die Aktivität? Was heißt es für die Preise und vor allem, was heißt es für denjenigen, der jetzt Wohnraum kaufen oder verkaufen will?
Ja, also genau. Also wir haben im Jahr 2024 den Turnaround des Käufer- und Verkäufermarktes erlebt. Das hat sich gut angelassen und sich auch über das Jahr weiter ordentlich entwickelt, muss man sagen. Gerade also Q1, Q4 waren deutliche Wachstumszahlen im Käufer-Verkäufermarkt, also im Bestand. Da ist der Markt wieder sozusagen funktioniert wieder. Käufer, Verkäufer finden zueinander, liegen nicht 20-30% auseinander bei den Preisvorstellungen. Und wer dort sucht zurzeit, also wer überhaupt einen neuen Wohnraum sucht, wird ihn am ehesten dort finden. Ich komme gleich noch zum Baumarkt, wenn man so will. Und dem kann man nur sagen, die Preise sind in 2024 um 5% gestiegen, im Schnitt in Gesamtdeutschland. Also da gibt es einen Aufwärtstrend gerade bei den Preisen. Also der Markt ist fungibel, es bewegt sich einiges, es gibt noch Angebot. Das ist anders als 2021, da gab es de facto kein Angebot. Alles, was auf den Markt kam, wurde sofort weggekauft. Also heute gibt es Angebot, die Preise sind fair, werden leicht weiter steigen. Also wer Interesse hat, umzuziehen, der und es sich irgendwie schafft, Wohneigentum zu erwerben, der sollte eher schneller als langsamer handeln. Also es muss die richtige Immobilie sein, also auch nicht überstürzen. 5% Preisanstieg sind jetzt auch nicht die Welt jetzt mal. Also das ist, also man muss nicht in Hektik verfallen. Aber das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt zu kaufen. Ja, also nicht nachher immer hinterher zu rennen, wenn so jedes Jahr die Preise wieder um 10% gestiegen und dann zu jammern, dass man ja besser vor einem Jahr gekauft hätte. Die Ursache, warum die Preise steigen, ist der massive Mangel an Wohnraum, den wir in Deutschland haben, der sich zurzeit permanent Monat für Monat verschärft. Zwei Gründe. Punkt eins, wir haben immer noch extrem wenig Neubau. Wir reden darüber, dass die Fertigstellungszahlen von Wohnungen, also die man wirklich auch nur beziehen kann, ja, auf Sicht der nächsten 2 Jahre noch weiter fallen werden, weil die Projekte halt gar nicht angefangen worden sind in den letzten 2 Jahren, um dann fertig zu werden. Also,
weil sie auch gar nicht seriös kalkuliert werden konnten.
Sie konnten, genau, konnte ja keiner neue Projekte anfangen. Insofern, wir laufen jetzt auf so 200.000 Fertigstellungen pro Jahr runter.
Wir halten nochmal fest, Frau Geiwitz hat mal gesagt, 400.000 ist das Ziel. Wobei die 400.000, die haben wir, glaube ich, in Gesamtdeutschland im Jahr 2000 zuletzt gesehen.
Ja, na klar. Also wir haben auch mal in Deutschland 700.000, 800.000 Wohnungen im Jahr gebaut. Also das geht. Aber wir haben es halt zwischenzeitlich ein bisschen reguliert, wie man baut. Und insofern ist es heute nicht mehr so leicht, so viel zu bauen. Und wir haben von 2012, kann man sagen, bis 2021, in einer Zeit, wo immer Wohnungsmangel schon herrschte, es nur geschafft, auf 300.000 Stück wieder hochzukommen. Insofern, die 400.000 waren ein ambitioniertes Ziel, weit unter dem, was wir gebraucht hätten in den letzten Jahren. Wir hätten eher so 500.000, 600.000 Wohneinheiten gebraucht. Und trotzdem, wir haben aber nur 250 jetzt noch fertig gekriegt. Und das führt natürlich dazu, dass sozusagen der Mangel immer größer wird, gerade in den Städten.
Warum brauchen wir den Wohnraum? Weil irgendwo auf dem Land Wohnraum leer steht, weil die Menschen in die Städte wollen? Weil man mehr Wohnraum pro Person braucht? Weil wir Zuwanderung brauchen? Weil Menschen alleine leben?
Das ist ja, kannst du beantworten.
Alles diese Themen, ja?
Alles diese Themen. Wir brauchen Netto-Migration in unseren Arbeitsmarkt und der kommt auch aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Also Menschen aus der Peripherie ziehen nach Deutschland und wollen hier arbeiten, brauchen Wohnraum dafür. Das sind ein paar hunderttausend im Jahr, die da kommen. Dazu kommt, wir haben einen eingefrorenen Mietmarkt. Niemand zieht mehr um, weil die Bestandsmieten viel niedriger sind als die Neuvertragsmieten. Das gilt halt auch für jede Oma. Also das ist, am Ende leben Menschen in viel zu großen Wohnungen zwischenzeitlich, weil es viel zu teuer wäre, umzuziehen und einen neuen Mietvertrag abzuschließen. Dafür brauchen wir hunderttausende Wohnungen, um diesen eingefrorenen Mietmarkt zu kompensieren. Ja, und wir haben natürlich auch sozusagen sonstige Trends. Also die Industrie ist eher auf dem Rückzug in Deutschland. Dienstleistung geht hoch, wie auch in anderen entwickelten Ländern. Und die Dienstleistungssektoren wachsen halt in den Metropolregionen. Und da wird mehr Wohnraum gebraucht und in der Fläche, wenn irgendwo eine Fabrik schließt, wird dann weniger Wohnraum gebraucht. Und insofern gibt es auch natürlich eine Asymmetrie zwischen dem Bedarf in den Städten und dem Bedarf auf dem flachen Land. Da stehen auch hunderttausende Wohnungen leer, die braucht aber auch keiner mehr.
Deshalb muss man immer vorsichtig sein mit diesen Immobilienpreisindizes, die so über das gesamte Land gesehen werden. Ja. Weil da ist dann eben Provinz, entvölkerte Landstriche, die dann auch schon desindustrialisiert sind. Ja. Gegen boomende Städte und das dann alles zusammen. Insofern muss man, glaube ich, bei diesen Statistiken extrem vorsichtig sein, ähnlich wie man natürlich auch immer bei Wertpapierindizes vorsichtig sein muss. Ja, der DAX ist ja eben auch kein Indikator für die deutsche Wirtschaft, sondern Indikator für ein paar richtig gut laufende Unternehmen. Und der gesamte Zuwachs im DAX ist halt auch im Jahr 2024 von ganzen 7 Firmen aufgestellt worden und alle anderen waren Nullsummenspiel. Und so ist es auch bei den Immobilien.
Absolut. Indizes. Bei den Immobilien auch dort bei der Lage, genau, die Metropolregionen ziehen überproportional stark nach oben. Wir haben auch noch ein energetisches Thema im deutschen Wohnimmobilienbestand natürlich, dass Immobilien, die effizienter sind, also die neuer sind, besser gedämmt sind, dass die auch schneller im Preis gestiegen sind in den letzten Jahren als andere oder relativ weniger gefallen sind halt als andere.
Und gleichzeitig damit ja auch ältere Immobilien immense Risiken beinhalten, zusätzlich zur normalen Instandhaltung halt auch dann noch Kapital reinschießen zu können, beispielsweise für einen Heizungstausch.
Ja, genau. Oder zusätzliche Dämmung. Genau, diese Unsicherheit schlägt sich in den Preisen nieder und insofern sind natürlich energetisch weniger effiziente Immobilien, braune Immobilien nennt man sie gern, sind damit auch günstiger. Wer sich da reinarbeitet, kann aber natürlich da auch geschickte Investments machen. Also weil da steckt natürlich auch viel Unwissenheit drin in diesen Preisabschlägen. Und insofern, also wer Interesse, wer Wohnraum sucht, findet ihn nur noch im Eigentumsmarkt. Und da kann man mit eigenem Kompetenzaufbau auch viel erreichen.
Also Eigenkompetenzaufbau ist so ein Tipp, den du auch an unsere Hörerinnen und Hörer hast. Das wäre ja auch noch so eine Sache. Also ich muss jetzt ja keinen Gründer eines Unternehmens, das von Abschlüssen im Wohnungskauf lebt, fragen, ob man lieber mietet oder kauft. Ja, hast du sicherlich einen gewissen Bias, aber nochmal so kondensiert, so 2, 3 Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich eben genau mit diesen Fragen ja auch beschäftigen. Soll ich jetzt kaufen, soll ich mieten? Was sind so vielleicht 3 Punkte, die man besonders beachten muss?
Ja, also vielleicht mal Bias, also auch Mietwohnungen müssen finanziert werden. Insofern ist es mir eigentlich aus einer Hypoport-Perspektive relativ egal, ob gemietet oder gekauft wird, weil es gibt viele, und es ist gerade auch wieder ein Trend unter jungen Menschen, auch Mietwohnungen zu erwerben und zu vermieten, die dann auch finanziert werden über Europace. Das ist nicht viel was anderes. Aus einer gesellschaftlichen Perspektive kann man aber ganz gut draufschauen und sagen, okay, wo findet die Vermögensbildung statt? Wie verteilt findet sie auch statt? Und Mietwohnungen tendieren halt dazu, dass die Vermögensbildung beim Vermieter stattfindet und nicht beim Mieter. Auch wenn der Mieter das Gefühl hat, er zahlt unheimlich viel Miete. Das führt nicht zu Vermögensbildung bei ihm. Das kriegt er ja nicht zurück nachher. So, insofern, aus einer gesellschaftlichen Verantwortung, würde ich mal sagen, heraus würde ich immer für Wohneigentum optieren. Auch wenn ich gern jedem, der eine Mietwohnung erwerben möchte, um sie zu vermieten, die auch finanziere. Was sind die Tipps? Also ich glaube, das Wichtigste ist, auch wie in allen anderen entwickelten Ländern, ist der Erwerb der eigenen ersten Immobilie nicht mehr eine Einzelleistung eines jungen Menschen. Das ist der erste Tipp. Also hab ein vernünftiges Verhältnis zu deinen Eltern und Großeltern und Onkeln und Tanten. Denn in allen anderen Ländern ist das so, das ist für viele junge Menschen, sozusagen wird das durch die Familie ermöglicht, die dann halt Eigenkapital auch zur Verfügung stellen. Nachrangige Darlehen, könnte man sagen, und man stemmt das gemeinsam. Anders ist das auch schwer. Denn und am Ende
gerade jetzt zu diesen Konditionen.
Ja, und immer schwerer auch in der Zukunft. Jetzt, also ich sage seit vielen Jahren, wir werden irgendwann darüber lachen, wie billig damals die Immobilien waren. Uns ärgert, dass wir nicht gekauft haben, weil es gibt einfach. Also,
wie billig damals bestimmte Immobilien haben, die wir haben wollen. Ja,
weil
sind wir wieder bei dem Thema.
Ja, natürlich, nicht alle, genau. Also da, wo jetzt Menschen, also wir sitzen hier mitten in Berlin, also da, wo jetzt Menschen kaufen wollen, da war es immer klüger, schon früher gekauft zu haben. Und die lange Zeit war das über das extrem niedrige Zinsniveau auch leichter machbar, wenn man so will. Und trotzdem haben viele der Preisentwicklung nicht geglaubt. Das war eine Fehleinschätzung für Deutschland und das wird sich auch makroökonomisch in den nächsten 20 Jahren nicht verändern. Also ehe hier so viele Menschen in den Metropolregionen wegsterben, dass wieder viel Wohnraum verfügbar wird in unseren Metropolregionen, der nicht durch Zuzug aufgefressen wird, da sind wir 20 plus Jahre und wir haben alle keine Ahnung, wie die Migrationsströme in der Welt und in Europa dann aussehen werden in der Zeit. Und ich finde unsere deutschen Metropolen charmant. Also ich finde das sehr, sehr lebenswerte Städte im europäischen Vergleich, aber auch im weltweiten Vergleich. Und ich glaube, das werden auch andere merken in der Zukunft. Und insofern habe ich einen positiven Ausblick auf unsere Städte in Deutschland, in Europa. Und kann da jedem, der da leben will, nur sagen, dann solltest du aber kaufen und nicht mieten, weil Mieten ist da keine Dauerlösung mehr. Das ging nur bis 2010 gut.
Ja, das hat man also zumindest an den Indizes dann auch gesehen, weil die waren ja dann einfach flat und sind dann irgendwie 2011, 2012 nach oben abgeknickt. Und dann schauen wir. Also die Familie mit einbinden, Kapital bilden.
Unbedingt, natürlich.
In jeder Hinsicht.
Worüber reden wir gerade?
Das sind wir wieder hier. Ja, und das ist ja auch das Tolle, dass viele einfach damit früh anfangen und damit einfach auch in diesem Rhythmus drin sind, etwas zurückzulegen, etwas zu investieren, sodass man dann eine Basis hat, wie man die dann nutzt, ist auf einem anderen Thema. Dazu kommt aber eines, das hast du so ein paar Mal auch anklingen lassen, jetzt beim Thema Regulierung, beim Thema Mietmarkt. Es wird ja auch nicht unbedingt viel dafür getan von politischer Seite, dass sich dieser Markt mal von seinen Bremsen löst, sondern wir haben im Gegenteil häufig das Gefühl, da kommt immer noch was und noch was und noch was, was diese Entscheidung für die Immobilie, für den Einzelnen noch vielleicht nicht schwieriger, aber komplexer erscheinen lässt. Jetzt gehen wir mal davon aus, neue Regierung entschließt sich, Mensch, wir brauchen Fachleute. Bei Ronald Slabke klingelt das Telefon, wir hätten Sie gerne als Bauminister. So, was würdest du tun? Was wären so 2, 3 Maßnahmen, wo man Neubau stimulieren kann und wo man Wohnraumknappheit als politischer Akteur auch in überschaubarer Zeit auflösen kann?
Ja, also als Minister stehe ich nicht zur Verfügung, als Berater gern. Das Erste, was man tun muss, ist in den Beständen für mehr Beweglichkeit sorgen, weil wir eine enorme Fehlallokation unserer Bestände haben, Miet- und Wohneigentum, beides.
Also was du gerade gesagt hast, Menschen leben in zu großen Wohnungen.
Korrekt.
Aber wie kriegt man das hin? Also wir hatten ja hier in Berlin schon von der CDU dieses Thema Wohnungstausch, wo man als Vermieter dann plötzlich in der Zustimmungspflicht sein muss. Und da denke ich mir auch wieder, das hätte ich jetzt von anderen Parteien vielleicht erwartet, aber nicht unbedingt von der CDU.
Ja, die Grunderwerbsteuer als absurde Transaktionssteuer und eine Belastung, gerade für junge Familien, wenn die das erste Mal kaufen wollen, muss weg. Also ersatzlos weg für junge Familien. Also für die erste Immobilie gibt es viele gute Beispiele in europäischen Ländern, dass das viel bewegen kann, wenn man diese Hürde nimmt. Und die ist hoch in Deutschland mit 6, 6,5% in den Metropolen. Das ist verrückt, was das kostet. Dadurch kriegen wir im Wohneigentum mehr Bewegung, weil dann plötzlich auch Menschen verkaufen können und in das Neues kaufen können, ohne dass das jedes Mal diese Transaktionskosten auslöst. Im Mietwohnungsbestand brauchen wir eine Anpassung der Bestandsmieten an das Marktniveau, an das reale Marktniveau. Am einfachsten zu erreichen, wenn wir den Mietspiegel stärker liberalisieren und wieder aus dem das machen, was es mal war, nämlich die Ist-Situation beschreiben und nicht irgendwas Politisches, was mal wo man versucht, Mieten zu bremsen. Also die Ideologie, Mieten bremsen, hilft uns nicht in den Mietbeständen. Also und das, wie gesagt, leicht wäre Deregulierung beim Mietspiegel.
Was heißt das dann für die Oma, die in der zu großen Wohnung hockt?
Ja,
jetzt geht die Miete hoch.
Jetzt geht die Miete, genau, die Miete.
So, das kann die Oma sich von der Rente nicht leisten. Schmeißen wir die Oma aus der Wohnung raus?
Ja, das mag jetzt sozial hart klingen. Also das erzeugt ja erstmal den Druck bei der Oma, sich zu überlegen, was mache ich jetzt? Und da können ja zum Beispiel auch andere Menschen mit einziehen. So die nächste Generation könnte ja mit einziehen bei Oma noch. So, vielleicht ist Oma dann offener für solche Modelle auch, wenn der ökonomische Druck da ist, dass sie allein das sich sozusagen sonst nicht mehr leisten kann. Natürlich wäre es super, wenn Oma in eine kleinere Wohnung umzieht. So, und das kann man sicherlich auch noch sozusagen die soziale Härte dabei auch noch abfedern. Da haben wir auch als Gesellschaft ein Interesse, dass das passiert. Also da können wir auch, ich sag jetzt mal, Umzugspauschalen zahlen, das vereinfachen wollen. Also wir müssen diese Flächen wieder befreien, sonst binden wir da enormes gesellschaftliches Kapital, kann man es nennen. Also aus vielerlei Perspektiven ist das halt ökonomischer Wahnsinn sonst. Aber fairerweise, also ich sehe auch die soziale Spannungen, wenn man so will, und deswegen Mietspiegel, da gibt es dann Kappungsgrenzen, also es geht um 5% hoch pro Jahr die Miete. Das entwickelt jetzt keine hohe Preisdynamik, das ist ein sanfter Druck und es gibt halt eine leichte Motivation, dann auch sich zu bewegen in den Beständen für die Mieter. Und das führt dazu, dass Flächen frei werden. Das nächste, was unbedingt passieren muss, ist, dass wir mehr Neubau kriegen. Das ist schwer, weil wir die Art und Weise, wie wir neu bauen, schon massiv auf allen Ebenen reguliert haben. Und da gibt es nicht so das eine, was uns sozusagen die Silver Bullet gibt es da gar nicht. Also während die halt beim Wohneigentumsbildung die Steuer wäre, die gibt es für den Neubau nicht de facto. Also wir müssen Städten und Gemeinden zwingen, mehr Bauland auszuweisen. Da gibt es zurzeit eher die gegenteiligen Anreize, möglichst wenig Bauland auszuweisen. Also wir müssen sie zwingen,
mehr auszuweisen. Lieber aufstocken noch und...
Na, Bauland ausweisen. Erstmal, wir brauchen neues Bauland auch. Aufstocken ist aufwendig, ist teuer.
Ja, das also ist aber das, ist das was immer erstmal kommt also, in der Stadt, ja.
Wohnungsbau braucht Priorität für die Flächenversiegelung. Also die haben wir ja begrenzt. Also im Zweifelsfall müssen wir Wohnungsbau rausnehmen aus den Versiegelungszielen, die wir uns gesetzt haben halt. Und es kann nicht sein, dass eine Stadt sagt, wir haben angespannten Wohnraum, hier setzen wir alle möglichen besonderen Regularien in Kraft für den Mietmarkt, aber sie weist keine neuen Flächen aus. Weil also, wie soll dann der angespannte Wohnungsmarkt weggehen, wenn es nicht neue Flächen gibt? Also es muss den Zwang geben, für die Kommunen neue Flächen auszuweisen. Dann brauchen wir eine Vereinheitlichung des Baurechts in Deutschland. Wir haben, jedes Bundesland hat eine eigene Landesbauordnung, das ist Quatsch. Die sind alle sozusagen homöopathisch unterschiedlich, was es unheimlich aufwendig macht, seriell zu bauen. Also in wiederkehrend das gleiche Produkt irgendwo hinzubauen.
Genau, also im Grunde sind es ja Fertighäuser der moderneren Generation, dieses serielle Bauen, was ja auch durchaus schön
absolut,
sein kann. Absolut. Da gab es ja Wettbewerbe auch vom Bauministerium, aber man hat immer ein bisschen den Eindruck, das ist sowas fürs Poster, aber es wird nicht wirklich konsequent durchgezogen jetzt als große Initiative auch vom Staat.
Ja, naja, das ist, wenn man so will, sicherlich mal als Stärke in Deutschland begonnen, die Dezentralität auch. Wir müssen in bestimmten, also gerade beim Wohnungsbau, beim Bauen, müssen wir das wieder auflösen. Also es muss eine zentrale Bundesverantwortung dafür geben, wie in Deutschland Wohnungsbau aussehen soll. Und der gilt überall. Der kann dann auch nicht in Berlin erst von der Landesregierung und dann noch vom Bezirksbürgermeister überschrieben werden mit besonderen Anforderungen für den jeweiligen Standort. Das behindert uns. Das lähmt uns im Wohnungsbau. Also diese Regulierung muss weg. Dann kann man auch fragen, ob wir Wohnungsbau wirklich mit 19% Mehrwertsteuer belasten müssen. Also das ist auch das ist eigentlich in gewisser Weise auch absurd. Es bringt nichts, dass wir sozusagen Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs auf den niedrigen Mehrwertsteuersatz heben, aber den Wohnraum, ohne den man all das nicht mehr braucht, den mit 19% Mehrwertsteuer belasten in der Errichtung. Ist halt also auch ein Eingriff, wo man schnell eine Wirkung erzielen könnte, in Bezug auf Wohnungsbau jedenfalls.
Also, wir haben eine ganze Reihe von Themen durchdiskutiert jetzt. Wir haben über Disruption in der Immobilienfinanzierungs- und Bankbranche gesprochen, sowie im Versicherungswesen. Wir haben eine spannende Unternehmerstory gehört. Fintech mal ganz anders. Ja, und wir haben zum Schluss gemerkt, dass wir unglaublichen Handlungsbedarf haben, was die Wohnungsnot und die Wohnraumknappheit angeht. Aber dass es schwierig ist, die eine Lösung zu finden, sondern dass es sehr granular wird und dass wir da eigentlich genau den 360-Grad-Blick brauchen, den man als Unternehmer ja mit den Daten allein und mit der Erfahrung sowieso schon hat. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was für euch selbst, für eure Investments, vielleicht auch für eure unternehmerischen Tätigkeiten und Pläne mitnehmen. Vielen Dank, Ronald Slabke. Vielen Dank an euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Schreibt uns, wen ihr demnächst mal hier gerne sehen möchtet, was ihr für Fragen habt, die wir bei Asset Class erörtern sollen. Ich freue mich auf euch. Nächste Woche sind wir wieder da. Tschüss aus Berlin.